SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Eine Frau als oberste Kirchenvertreterin. Mit Rita Famos bekommen die Schweizer Reformierten zum ersten Mal eine Präsidentin. Die Frau, die sagt, eine Frau an der Spitze der evangelischen Kirche werde auch den Katholikinnen Mut machen. Die Töchter scheren aus. Migros und Coop sind für das Referendum gegen das CO2-Gesetz. Ihre Tochterfirmen aber gar nicht. Wie zuverlässig sind Corona-Schnelltests? Wir klären und wir fragen, was machen diese Anweisungen mit uns? Mehr Distanz, kein Umarmen, geschlossene Museen und Konzertsäle. Die Soziologieprofessorin Katja Rost von der Universität Zürich hat Antworten im Tagesgespräch um 1. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Es ist ein Novum, eine kleine Sensation. Seit heute haben die Schweizer Reformierten eine Frau an der Spitze. Zur Auswahl standen die Zürcherin Rita Famos und die Welsche Isabelle Gräßle. Im E-Voting durchgesetzt hat sich kurz vor der Sendung, wie erwartet, Rita Famos. Die Seelsorgerin ist keine Unbekannte. Sie kandidierte 2018 erfolglos fürs Präsidium, damals gegen Gottfried Locher. Inzwischen ist Gottfried Locher ja zurückgetreten, nachdem mehrere Frauen ihm Grenzverletzungen vorgeworfen hatten. Nicole Freudiger hat die Wahlen heute für uns verfolgt. Was hat denn den Ausschlag gegeben für die Zwinglianerin Rita Famos?
Ja, ihre Unterstützerinnen und Unterstützer haben vor allem ihre Führungserfahrung hervorgehoben und ihre Nähe zur Praxis. Rita Famos war lange Gemeindepfarrerin in Zürich und Uster. Sie leitet im Moment in der Zürcher Landeskirche die Spezialseelsorge, also die Seelsorge in Asylzentren, Gefängnissen und Spitälern. Und sie saß auch schon im Rat des Kirchenbundes, also der Vorgängerorganisation der EKS, der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz. Rita Famos stammt ursprünglich aus Bern. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder, die sie, wie sie selbst betont, im Jobsharing mit ihrem Mann aufgezogen habe.
Progressiv sind beide Kandidatinnen. Für welche Werte setzt sich denn jetzt Rita Famos als oberste Reformierte der Schweiz denn ein?
Ja, Sie sagen es, progressiv waren beide und in den Positionen haben sie auch nicht so viele Unterschiede gehabt, diese beiden Kandidatinnen. Rita Famos spricht sich etwa für die Ehe für alle aus, würde als Pfarrerin also auch homosexuelle Paare segnen in der Kirche. Sie betont auch die Vielfalt innerhalb der reformierten Kirche. Hier könnten die Reformierten auch Vorbild sein, weil viele verschiedene Stimmen und Meinungen nebeneinander existieren könnten.
Ein bisschen haben Sie es schon angetönt, vielleicht ein bisschen ausführlicher. Welche Erfahrungen bringt denn Rita Famos mit?
Rita Famos ist gut vernetzt in der Welt der Schweizer Reformierten, hat schon in nationalen Gremien mitgearbeitet und sie auch geleitet und dort auch einen guten Job gemacht. Sie leite umsichtig und zielorientiert, hieß es etwa heute Morgen. Rita Famos selbst bezeichnet sich als Teamplayerin und dies natürlich auch im Gegensatz zu ihrem Vorgänger Gottfried Locher. Und Rita Famos saß auch schon im Rat des Kirchenbundes, also der Vorgänger Organisation der EKS. Sie weiß also, wie der Laden läuft.
Die evangelisch-reformierte Kirche steckt, man kann schon sagen, in der Krise seit dem Fall von Gottfried Locher. Wie will denn Rita Famos die Kirche wieder auf einen ruhigen, sicheren Boden zurückführen?
Ja, sie will zuerst intern innerhalb der EKS das Vertrauen wiederherstellen. Da wurde im Frühling viel Geschirr zerschlagen. Es gibt ein gewisses Misstrauen der Mitgliedskirchen der EKS gegenüber dem Rat, weil der im Frühling nicht transparent über die Affäre Locher informiert hat. Transparenz ist deshalb auch ein Schlagwort von Rita Famos. Für die Außenwirkung ist es aber auch ganz wichtig, die Vorwürfe der Grenzverletzungen aufzuarbeiten. Hier wurde ja bereits eine externe Untersuchung in Auftrag gegeben. Die läuft im Moment und Rita Famos will den Bericht dazu abwarten und dann Maßnahmen ergreifen. Daran wird sie dann auch gemessen werden. Und dann muss es der reformierten Kirche Schweiz und ihrer neuen Präsidentin auch gelingen, neue Themen zu setzen, abgesehen von der Krise, sich Gehör zu verschaffen bei gesellschaftspolitischen Themen. Nur so kann die Kirche in der Gesellschaft relevant bleiben.
Da wartet also einiges auf Rita Famos. Besten Dank, Nicole Freudiger in der Religionsredaktion. Und damit zu den weiteren Nachrichten in der Übersicht mit Juliette Schild.
Beim Bundesamt für Gesundheit sind seit Freitag fast 22'000 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt laut SRF-Data bei gut 7'600 Ansteckungen. Die Positivitätsrate beträgt 26%, das heißt, jeder vierte Test war positiv. Seit letztem Freitag wurden fast 500 neue Spitaleintritte im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet und 93 weitere Todesfälle. Die Initiantinnen und Initianten für mehr Konzernverantwortung haben die letzte Phase des Abstimmungskampfs eingeläutet. Das breit abgestützte Komitee bezeichnet das Volksbegehren in einer Mitteilung als pragmatisch, wirkungsvoll und als eine Selbstverständlichkeit im Dienste der Menschen. Die Konzernverantwortungsinitiative fordert, dass Konzerne mit Sitz in der Schweiz für Menschenrechtsverletzungen und für die Missachtung von Umweltstandards haftbar gemacht werden, auch im Ausland. Über die Initiative wird am 29. November abgestimmt. In Bux bei Aarau sind am Morgen in einem Einfamilienhaus drei Kinder und ihr Vater tot aufgefunden worden. Die Kantonspolizei Aargau geht von einem Tötungsdelikt aus. Der Täter dürfte einer der Toten sein. Nähere Angaben zum möglichen Motiv und Hergang der Tat machte die Polizei nicht. In Frankreich haben rund 12 Millionen Kinder nach den Ferien wieder mit der Schule begonnen. Ein Programmpunkt des Morgens war eine Schweigeminute zu Ehren des durch einen Islamisten getöteten Lehrers vor gut zwei Wochen. Die Lehrerinnen und Lehrer erinnerten die Schüler an ihr Recht, sich frei zu äußern und an ihre Pflichten in einer freien Demokratie. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte an, in den Schulen entsprechende Lektionen zu diesen Themen einzuführen. Neben den Schulen sind in Frankreich fast nur noch Lebensmittelläden geöffnet. Nur wer einen triftigen Grund hat, darf aus dem Haus. Der Innenminister hat angekündigt, die Ausgangssperre ab heute streng zu kontrollieren. Eine Zuger Kirschtorte muss aus Zug kommen, damit sie so heißen darf. Neu gilt das auch in der EU. Neben dem Gebäck aus der Innerschweiz seien dort neu auch die Bezeichnungen Jambon Cru du Valais, also Walliser Rohschinken, und L'Arsec du Valais, Walliser Trockenspeck, geschützt, wie das Bundesamt für Landwirtschaft mitteilt. Es handle sich um geschützte geografische Angaben. Somit seien diese drei Schweizer Produkte in der EU gegen jegliche Nachahmung und missbräuchliche Verwendung geschützt. Die Wetteraussichten. Heute scheint weiterhin trotz einigen Wolken zeitweise die Sonne bei milden 20 Grad im Norden und 16 Grad im Süden. Morgen gibt es noch maximal 15 Grad beizeits der Alpen. In den inneren Alpen zeigt sich noch ab und zu die Sonne, sonst sind die Wolken meist dicht und es kommt Regen auf. In Graubünden und im Tessin bleibt es länger trocken.
Die grossen Energielieferanten in der Schweiz, darunter auch Coop und Migros, geben sich fortschrittlich beim Klimaschutz. Gleichzeitig unterstützen aber Tochterfirmen von Coop und Migros das Referendum gegen das neue CO2-Gesetz. Und zwar als Verbandsmitglieder bei Avenergy, der ehemaligen Erdölvereinigung. Wie ernst ist es den Energielieferanten also mit dem Klimaschutz tatsächlich? Wirtschaftsredaktor Matthias Heim ist dieser Frage nachgegangen.
3'300 Tankstellen versorgen die Schweiz mit Benzin und Diesel. Jede dritte Tankstelle wird von BP, Coop, Migros oder Shell betrieben. Alle Firmen sind auch im Vorstand des Branchenverbandes Avenergy. Und alle Firmen machen sich für mehr Klimaschutz stark. Beispielsweise Shell. Der niederländische Erdölriese hat angekündigt, seinen CO2-Ausstoß auf null zu senken. Dazu sagt der Shell-Chef Ben van Beurden:
If you believe that, you know, reducing our net carbon footprint is somehow a...
Wenn wir unseren CO2-Ausstoß reduzieren und Sie denken, das sei ein Trick, um grüner zu wirken, dann stimmt das nicht. Das ist kein Greenwashing.
I don't think that is greenwashing.
Heißt, Shell meine es ernst. Ähnlich tönt es bei BP. Trotzdem unterstützen BP und Shell das Referendum gegen das CO2-Gesetz. BP missfällt, dass durch das neue Gesetz Treibstoffe teurer würden. Bemerkenswert auch die Position von Coop Mineralöl AG und Migros. Sie haben sich bei Avenergy ebenfalls für das Referendum ausgesprochen. Beide Firmen sind vollständig im Besitz ihrer Mutterkonzerne Coop und Migros. Diese vertreten allerdings eine komplett andere Position. Sie stehen hinter dem neuen CO2-Gesetz. Wie also passen diese gegenteiligen Positionen zusammen? Grundsätzlich geben sich beide Unternehmen zugeknöpft. Interviews dazu geben sie keine. Es gibt lediglich kurze, schriftliche Antworten. Der Grundtenor dabei, das Referendum zu unterstützen, sei ein Entscheid von Avenergy gewesen. Coop schreibt:
Im Rahmen der IG Detailhandel unterstützt Coop das CO2-Gesetz. Der genannte Verband Avenergy verfolgt spezifische Interessen.
Die IG Detailhandel ist der Interessensverband von Coop und Migros. Und dort heißt es:
Die IG Detailhandel begrüßt das CO2-Gesetz als notwendigen Beitrag zur Erreichung des Pariser Abkommens. Ein Referendum verzögert die Umsetzung dieser Strategie unnötig, während der Klimawandel weiter fortschreitet.
Eine unnötige Verzögerung also. Und trotzdem haben sich die Tochterunternehmen von Coop und Migros für das Referendum ausgesprochen. Bekannt ist dieser Entscheid auch deshalb, weil beide Konzerne viel Wert auf ihre nachhaltigen Engagements legen. Bei Coop ist es beispielsweise die Kampagne «Taten statt Worte», bei Migros sind es die Versprechen der Generation M. Gleichwohl sieht die Migros keinen Widerspruch zwischen diesen Versprechen und dem Referendum.
Ein Referendum zu ergreifen ist ein demokratisch einwandfreies und legitimes Mittel. Somit ist das auch absolut kein Problem für die Migros.
Unklar ist zudem, ob die Tochterunternehmen ihren Entscheid selbstständig getroffen haben oder ob er mit der jeweiligen Konzernspitze abgesprochen war. Dazu wollen Coop und Migros nichts sagen. Gleichzeitig betonen aber beide Konzerne, dass sie die Referendumskampagne weder mit Geld noch mit Personal unterstützen würden. Und so bleibt der Eindruck, Coop und Migros nehmen beim CO2-Gesetz eine widersprüchliche Position ein. Und sie sind froh, dass Avenergy für sie die politische Arbeit macht, die so gar nicht zu ihrem Bild passt.
Und so geht es weiter im Rendezvous. Die ganze Bevölkerung auf Corona testen, um einen Shutdown zu verhindern. Der slowakische Weg. Australien lebt wieder auf. Die Einschränkungen wegen der Pandemie fallen weg. Können wir etwas von den Australiern lernen? In den USA steigt die Nervosität vor der Präsidentenwahl. Die Nerven liegen blank. Und die Augen richten sich auf die entscheidenden Staaten wie Arizona. Die Reportage vor 1. Der Bundesrat schwört auf sie, die Corona-Schnelltests, die innerhalb weniger Minuten Klarheit bringen sollen, ob man sich das Coronavirus eingehandelt hat oder nicht. Doch die Vereinigung Schweizerischer Fachärzte, die FMH, warnt ihre Mitglieder, die Tests seien zu wenig sicher, zu wenig genau. Da niemand von der FMH vors Mikrofon wollte, fragen wir nach bei der SRF-Wissenschaftsredaktion. Daniel Theiss, kann man sich jetzt auf die Corona-Schnelltests verlassen oder nicht?
Ja, nun hat jemand nur wenige Viren im Abstrich, zeigt der Test unter Umständen falsch negativ an. Man kann also Corona haben und der Schnelltest sagt fälschlicherweise, du hast es nicht. Das heißt, man wird einige verpassen, die dennoch positiv sind. Trotzdem, die Schnelltests, die sind besser als gar kein Test und sie werden uns dabei helfen, dass die Menschen, die Corona haben, sich auch möglichst isolieren können und so niemanden anstecken.
Also eine gewisse Sicherheit, wenn ich Sie richtig verstehe. Was ist denn der Grund Ihrer Ansicht nach, dass die FMH hier ihre Mitglieder quasi warnt?
Es hieß einerseits, dass es um die Überprüfung der Tests geht. Aber schon der Hersteller, der prüft die Tests. Aber dass man da noch einmal gut drauf schaut, das ist natürlich sinnvoll, gerade auch mit Proben aus dem eigenen Land. Das Unispital Genf hat dies gemacht und die Resultate letzte Woche veröffentlicht. Und das dünkt mich eine sinnvolle Kosten-Nutzen-Rechnung. Mehr Überprüfung, es waren über 1000 Proben, bringt hier wohl keinen entscheidenden Vorteil mehr. Ob es jetzt 1 oder 2% mehr falsch negative Resultate gibt oder nicht, ist nicht unbedingt entscheidend. Wichtig ist, dass man weiß, dass es diese falschen Resultate gibt und dass der Test eben nicht unfehlbar ist.
Einen Schnelltest machen kann ja nur, wenn man eindeutig Symptome hat, sagt der Bundesrat. Was ist denn eigentlich der Grund dafür?
Ja, einerseits, dass die Testkapazitäten halt knapp sind und eben wie erwähnt können die Schnelltests Personen mit wenig Viren im Abstrich teilweise nicht als positiv erkennen. Also bei Menschen mit Symptomen ist die Trefferquote vermutlich besser, außer vielleicht in Ausnahmefällen. Wenn ein Test aber angeordnet wird, zum Beispiel bei einem Risikokontakt, dann wird man auch ohne Symptome getestet, das ist so. Und zudem gibt es noch den Test für eine Reise, den man machen kann, aber das ist eine andere Sache, die im Moment nicht unbedingt aktuell ist.
Zum Schluss noch kurz, wenn jetzt jemand daheim ist mit Corona-Symptomen, wo gibt es diese Schnelltests und wie informiert man sich da am besten?
Ja, das ist eben im Moment alles erst am Entstehen und jeder Kanton kann das machen, was er für richtig hält. Im Kanton Bern zum Beispiel werden in den grossen Testzentren keine Schnelltests angeboten. Diese werden nach und nach in Apotheken und wohl auch Arztpraxen verfügbar sein, allenfalls auch in speziellen Schnelltestzentren, die es aber jetzt auch noch nicht gibt. Anders in Basel-Stadt, da gibt es einen Mix, sagte mir Kantonsarzt Thomas Steffen heute Morgen. Die Schnelltests, die sollen in den 40 jetzigen Testzentren verfügbar sein, parallel zu den herkömmlichen PCR-Tests. Doch auch da dauert es noch einige Tage. Die ersten Tests, die werden erst jetzt gerade ausgeliefert. Informieren kann man sich für diesen Dschungel im Moment nur über die kantonalen Stellen. Und für die Schnelltests ist wohl jetzt noch ein wenig Geduld gefragt.
Danke für die Informationen, Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss. Und dank dieses Corona-Schnelltests hat sich die Slowakei dieses Wochenende in ein gewaltiges Testlabor verwandelt. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung, mehr als 3 Millionen Menschen, haben sich innerhalb von nur 2 Tagen auf Covid-19 testen lassen. Der slowakische Regierungschef Igor Matovic hatte versprochen, dass sich dank der kostenlosen Tests ein strenger Shutdown vermeiden lasse. Frage an unseren Osteuropa-Korrespondenten Roman Fillinger. Hat das Versprechen, dass ein Shutdown so nicht nötig wird, die Leute derart in Massen zum Test antreten lassen?
Kaum. Ich denke, die meisten wollten wohl einfach nicht in Quarantäne gehen. Wer nämlich in der Slowakei am Massentest dieses Wochenende nicht teilgenommen hat, der oder die muss sich jetzt 10 Tage lang zu Hause isolieren. Mit einem negativen Test hingegen gibt es wieder etwas mehr Freiheiten als in den letzten 2 Wochen. Wer nämlich einen negativen Corona-Test vorweisen kann, darf beispielsweise wieder zum Coiffeur oder ins Einkaufszentrum.
Offenbar ist nur 1% der Getesteten Corona-positiv. Heißt das jetzt Entwarnung in der Slowakei?
Nein, das heißt es auf gar keinen Fall. Einerseits sind immer noch Tausende mit Corona infiziert in der Slowakei. Und nach wie vor sind viele Spitäler am Anschlag. Und andererseits sind diese Schnelltests, das haben wir ja gerade gehört, die sind nicht unfehlbar. In der Slowakei rechnen Experten damit, dass rund 25.000 dieses Wochenende zwar negativ getestet wurden, aber eben dennoch mit Covid-19 infiziert sind. Und das weiß natürlich auch der slowakische Regierungschef. Er will deshalb die ganze große Übung am kommenden Wochenende noch einmal durchführen.
Ein riesiger Aufwand, den die Slowakei da betreibt. Machen solche Massentests überhaupt Sinn? Was sagen da die Epidemiologen?
Die meisten Epidemiologen finden das slowakische Experiment zunächst einmal spannend. Viele sagen auch, diese Tests könnten helfen, die Verbreitung des Coronavirus etwas zu bremsen. Aber die meisten Epidemiologen zweifeln am Versprechen von Regierungschef Matovic. Man komme damit um das Herunterfahren der Wirtschaft herum. Was einigen Immunologen zudem Sorgen bereitet, ist, dass sich die Leute nach diesen Tests in einer Art falschen Sicherheit wiegen könnten und künftig eben auch nicht mehr bereit sein könnten, halt dennoch nötige Einschränkungen auch mitzutragen.
Gab es eigentlich auch Widerstand gegen die Tests?
Widerstand eigentlich kaum, aber es gab heftige Kritik. Die Kritiker von Regierungschef Matovic stören sich an dieser Quarantäne für diejenigen, die sich nicht testen lassen wollten, obwohl er ja eigentlich behauptete, die Teilnahme sei freiwillig. Und die Kritiker stören sich auch daran, dass Arbeitgeber von ihren Angestellten ein negatives Testergebnis verlangen dürfen. Das hat auch der slowakische Datenschützer kritisiert. Beide sagen die politischen Gegner von Matovic, seien zu große Eingriffe in die Privatsphäre. Sie werfen dem slowakischen Regierungschef vor, er handle autoritär.
Danke für die Einschätzung, Roman Fillinger. Während in der Schweiz und anderen europäischen Ländern die Maßnahmen gegen Covid-19 verschärft werden, ist in anderen Teilen der Welt wieder Normalität eingekehrt. In Thailand zum Beispiel werden hinter geschlossenen Landesgrenzen wilde Partys gefeiert. Und auch in China, sogar in Wuhan selbst, wo die Pandemie begonnen hat, wird gefeiert. Auch in der australischen Stadt Melbourne können die Bewohnerinnen und Bewohner wieder zu leben beginnen. Zitat. So beschreiben die einen die Lockerung eines der restriktivsten Lockdowns der Welt. Ist der disziplinierte Kampf der Australier gegen das Virus wirklich ein Beispiel für andere Länder, wie manche glauben? Urs Welterlin sprach mit einem Experten der Weltgesundheitsorganisation.
Feiern in den Straßen, einkaufen, ein Besuch beim Coiffeur sogar. Zeichen des Lebens in einer Stadt, die mehr als 110 Tage lang ausgestorben schien. Tränen des Wiedersehens. Endlich darf man sich wieder mit mehr Familienmitgliedern treffen, mit Verwandten. Besuchsverbot, das war vielleicht eine der härtesten Maßnahmen, mit denen die Menschen von Melbourne in den letzten Monaten zu kämpfen hatten. Aber sie war berechtigt, sagt Professor Ian Barr, ein führender Wissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation und Virologe in Melbourne.
They identified probably a little bit too late that many of the transmissions were occurring in households.
Die Behörden hätten, vielleicht etwas zu spät, identifiziert, dass es in Haushalten zu vielen Übertragungen kommt. In Familien also. Es war Anfang Juli, im australischen Winter. 5 Millionen Melbournern drohte eine zweite Welle von Covid-Infektionen. Hunderte von Ansteckungen jeden Tag, Leichenhallen am Rande ihrer Kapazität. Die zweitgrößte Stadt Australiens war ein Krisenherd in einem Land, das die Pandemie sonst eigentlich gut in Schach halten konnte. Denn Australien hatte schon im März die Grenzen dicht gemacht für Besucher, für Touristen. Die Ausreise ist bis heute praktisch verboten. Heimkehrer müssen 14 Tage in Quarantäne. Und genau dabei kam es zur Katastrophe. Fahrlässige Sicherheitsleute in Melbourner Quarantänehotels trugen das Virus in die Bevölkerung. Die Regierung des Bundesstaates Victoria reagierte rasch und strikt. Die Bewegung zwischen Haushalten wurde drastisch limitiert und niemand durfte sich weiter als 5 Kilometer von seinem Daheim entfernen.
So I think this was one of the key factors and the stay at home, of course.
Diese Vorschriften und die Tatsache, dass die Leute auch wirklich zu Hause blieben, sei einer der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Die große Mehrheit der Bevölkerung habe Verständnis gehabt für die Maßnahmen, sagt Barr. Das zahlt sich heute aus. Zum ersten Mal seit fast 5 Monaten meldet Australien seit dem Wochenende keine Neuinfektionen mehr. Bei einer Einwohnerzahl von 25 Millionen waren zuvor 27.500 Corona-Infektionen gemeldet worden und 907 Todesfälle. Der Experte glaubt, dass die Welt etwas von Melbourne lernen kann. Entscheidend sei, auch harte Maßnahmen rasch einzuführen.
You need to probably get on top of them before things are completely out of control. Otherwise it's very difficult and may take even longer than we've been locked down here in Victoria.
Man müsse die Situation unter Kontrolle bekommen, bevor sie eskaliere. Sonst könne es sein, dass ein Lockdown noch länger dauern werde als jener im Bundesland Victoria. Für Barr ist allerdings klar, dass die Pandemie auch in Australien längst noch nicht besiegt ist. Eine Rückkehr zur Normalität, zu einem Leben vor Covid, sieht er jedenfalls noch lange nicht. Die Entwicklung eines Impfstoffs dauere hoffentlich nur noch ein Jahr, ein Medikament zur Behandlung der Krankheit dagegen noch viel länger. Die Grenzen Australiens würden zumindest bis spät im Jahr 2021 geschlossen bleiben. So bleibe nur Geduld und Solidarität. Denn auch wenn viele, vor allem jüngere Covid-Infizierte, praktisch ohne Symptome davon kämen, gehe es bei vielen anderen um Leben und Tod. Wer meint, sich über staatlich verordnete Bekämpfungsmaßnahmen hinwegsetzen zu können, für den hat Barr einen Rat.
They really need to think a little bit outside their own selfish thoughts and do the right thing by the community.
Solche Leute sollten aufhören, egoistisch zu sein. Stattdessen sollten sie an das Wohl der Gemeinschaft denken.
Vor einem Jahr wäre diese Frage noch undenkbar gewesen. Wie friedlich wird morgen in den USA die Präsidentschaftswahl ablaufen? Doch in den letzten Monaten haben sich Anhänger von Donald Trump und seine Gegner hochgeschaukelt. Die Stimmung im Land ist geladen. Jüngstes Beispiel: In Texas kam es gestern zu einem Zwischenfall um einen Wahlkampfbus der Demokraten, als Fahrzeuge mit Trump-Anhängern und der Bus sich gefährlich nahe kamen. Über den genauen Ablauf des Vorfalls gibt es unterschiedliche Versionen. Das FBI ermittelt jetzt. Texas gilt eigentlich als Hochburg der Republikaner. Doch in den jüngsten Umfragen liegt dort Präsident Trump nur noch knapp vor Joe Biden. Ebenso unter Druck kommen die Republikaner in Arizona, das heute als Swing State gilt. Also einer jener Staaten ist, die morgen den Ausschlag in die eine oder die andere Richtung geben könnten. Unser Sonderkorrespondent Arndt Peltner war für uns gestern in Tucson, Arizona unterwegs.
An der West St. Mary's Road, etwas außerhalb von Downtown Tucson, liegen die Headquarters für den demokratischen Kongressabgeordneten Raul Grijalva und einigen lokalen Kandidatinnen und Kandidaten der Demokraten. Eigentlich müsste es hier nur zwei Tage vor der Wahl brummen. Doch an diesem Sonntagmorgen ist es ruhig, wie Natalie Luna Rose erklärt. Sie ist für die Organisation der Freiwilligen zuständig. Normalerweise würde es hier im Büro sehr laut sein und wild zugehen. Wir müssten wahrscheinlich draußen das Interview führen, aber wegen Corona ist alles ruhig. Aber die Leute kommen dennoch vorbei, rufen an. Sie alle sind aufgeregt, so eine nervöse Aufregung. Sie erzählt, dass an diesem Get-out-the-vote-Wochenende, dem letzten vor der Wahl, nochmal alles mobilisiert wird. An Türen klopfen, anrufen, Schilder an Straßenkreuzungen hochhalten, um so noch ein paar Wähler zu erreichen. Cynthia ist eine Frau mit Planned Parenthood-T-Shirt an, die zwei junge Frauen hierher bringt. Sie wollen eine Tüte voll mit Flugblättern abholen, die sie ganz gezielt zu Wahlberechtigten bringen sollen, die bislang ihre Stimme noch nicht abgegeben haben. Natalie Luna Rose zeigt ihnen eine Namens- und Adressliste, die sie mit auf den Weg bekommen. Für Cynthia steht neben dem Recht auf Abtreibung vor allem die Situation von undocumented Mitgliedern ihrer Community im Vordergrund, also Einwanderern, die ohne Aufenthaltsberechtigung in den USA leben. Diese Wahl, sagt sie, sei entscheidend für ihre Zukunft, ob sie zur Schule gehen, einen Job haben, für ihre Familie sorgen können. Das sei doch ein grundsätzliches Menschenrecht, meint Cynthia.
Traditionally it is. Being a red state, you're absolutely correct.
Der Kongressabgeordnete Raul Grijalva vertritt seit 2003 den Distrikt, ein sicherer für die Demokraten. Klar spreche er mit dem Reporter des Schweizer Radios, meint er von hinten. Da sitzt er, liest eine Zeitung, raucht dazu eine Zigarette. Let's do this, meint er schließlich und schiebt mir einen Stuhl zu. Auf die Frage, wie es zu diesem politischen Wandel in Arizona kommen konnte, denn der Grand Canyon State war bislang eine Bank für die Republikaner, meint er, dass es einen demografischen Wandel in Arizona gebe. Viel mehr junge Wählerinnen und Wähler gebe es seit 2016. Das liege daran, dass viele aus Staaten wie Kalifornien, Nevada und aus dem Mittleren Westen hergezogen seien, vor allem aus eher liberaleren Gegenden. Auch mehr Latinos registrierten sich für die Wahlen und mischten sich ein. Und dann sei da auch noch Donald Trump, der Arizona zu seinem Ground Zero in Fragen der Immigration gemacht habe. Man denke an die Mauer, an die Trennung von Kindern von ihren Eltern. Insgesamt habe diese Administration rund 400 Immigrationsbestimmungen verabschiedet, die Arizona besonders hart treffen würden. Der Kongressabgeordnete sitzt da mit einer Raiders-Mund-Nasen-Maske. Dazu trägt er das Shirt eines lokalen Blues-Radiosenders. Das Rennen zwischen Trump und Biden sei noch immer ein sehr enges, meint er. Pima County, der Bezirk, in dem Tucson liegt, könnte aber das Zünglein an der Waage sein, wenn hier möglichst viele Wähler ihre Stimme abgeben würden. Der Wahlkampf in Arizona könnte nicht unterschiedlicher sein. Die Demokraten halten sich an die Hygieneregeln, keine öffentlichen Veranstaltungen, Maskenpflicht und Abstand bei allen Treffen. Die Stadt Tucson ist mit demokratischen Plakaten übersät. Ganz anders sind die Republikaner. Auf dem Rückweg zu meiner Unterkunft fuhr ich in einer Parade von PS-starken Pickup-Trucks vorbei, die alle Trump- und USA-Fahnen auf ihren Ladeflächen befestigt hatten. Es sollte eine Parade der Macht sein in der demokratischen Hochburg Tucson. Beachtet wurde sie jedoch kaum.
Hans Peltner aus Tucson, Arizona. 1:1 im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch und die Frage: Was macht Corona mit uns als Menschen? Antworten hat Katja Rost, Soziologieprofessorin an der Universität. Im ersten und vierten im Rendezvous nach den Schlagzeilen mit Juliette Schild.
Rita Famos wird neue Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz. Am Vormittag wurde sie zur Nachfolgerin von Gottfried Locher gewählt. Locher musste im Frühling zurücktreten, weil er mehrere Frauen belästigt haben soll. Beim Bundesamt für Gesundheit sind seit Freitag fast 22.000 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zudem meldet das BAG seit Freitag fast 500 neue Spitaleintritte im Zusammenhang mit Covid-19 und 93 weitere Todesfälle. In Buchs bei Aarau sind am Morgen in einem Einfamilienhaus drei Kinder und ihr Vater tot aufgefunden worden. Die Kantonspolizei Aargau geht von einem Tötungsdelikt aus. Der Täter dürfte einer der Toten sein.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.